Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Super! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Ich bin auch da, wie man das sieht. Genau, wir starten heute wieder in unsere Predigtreihe rein. Adam und Eva. Wer kennt die noch? Wer war da? Ja, ein paar Leute, ne? Gib mir ein bisschen Feedback. Sehr gut. Und wer kann sich noch an alle Predigten erinnern? Vielleicht nicht jeder, aber ich bin ja dafür da, dass ich das jetzt ein bisschen auffrische in euren Köpfen. Genau, zuerst hatten wir ein bisschen die Unterschiede aufgezählt zwischen Mann und Frau, dass Männer berufen sind und Frauen auch. Und als nächstes haben wir geredet, da durfte ich predigen über den Mann, ja, so richtig die Männlichkeit. Wer ist hier ein Mann von euch? Macht mal richtig, gibt mal ein bisschen Feedback, ja? Ah, alles klar, okay. Männer sind auch da, glaube ich. Und als nächstes, bei der dritten Predigt, hatten wir die Frau, die Kopfbedeckung, okay? Ich bin heute Mann, habe auch eine Kopfbedeckung auf, damit ich eure Augen verschone wegen meiner Frisur und so. Das ist okay, die ist gerade, ne, wisst ihr, ich habe die abgemacht, egal. Und als nächste, als viertes, hatten wir die Predigt über die Frau, dass sie redet in der Gemeinde, darf man das nicht? Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass sie es nicht darf. Nein, natürlich, sie darf das. Gottes Wort ist gut und es ist gut, dass wir das reflektieren und auch die ganzen, ja, unsere eigenen Glaubensbilder mal hinterfragen. Stimmt das, was ich mir über meine Jahre schon gebildet habe in meinem Kopf? Und was sagt die Bibel wirklich? Was sagt Gott wirklich? Und heute, die fünfte Predigt, kriegt ihr die volle Dröhnung zwischen Mann und Frau, ja? Da müsst ihr jetzt einfach mal die Augen zu und durch. Und heute geht es um Beziehungen. Die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch ist in einer Beziehung und deine Hand würde nicht hochgehen, dann will ich dir einfach sagen, hey, deine Hand müsste eigentlich hochgehen, denn die Predigt ist genau für dich. Beziehung ist so viel mehr als nur zwischen Mann und Frau. Deswegen ist die Predigt für dich und ich möchte dir jetzt einfach mal sagen, und ich liebe das zu sagen, sag mal deinem Nachbarn, hey, diese Predigt ist für dich. Das wollte ich schon immer mal sagen, ja, dass sie das machen müsst. Schön. Die Predigt ist genau für dich, ob du nun in einer Beziehung lebst, zu einem Mann oder zu einer Frau oder auch nicht. Die Predigt ist ganz genau für dich. Mach deine Ohren nicht zu, hör einfach gut zu. Beziehungen sind was Gutes, oder? Wer hat eine Beziehung von euch? Jetzt müsste jede Hand hochgehen. Okay, tun sie nicht, aber wir kriegen das hin. Stück für Stück kriegen wir das Feedback hier hin. Okay, und ich möchte mit euch starten in eine tolle Geschichte, ja, von einem kleinen Jungen. Und dieser Junge hatte Angst in der Dunkelheit. Jeder von uns hatte vielleicht früher als Kind mal Angst in der Dunkelheit. Ich hatte sehr viel Angst, ich habe immer unter mein Bett geguckt und so. Dieses Kind hatte extreme Angst in der Dunkelheit und hat sich auch nicht getraut, rauszugehen alleine. Irgendwie vor die Tür und nur bei der Mama immer dran und es war ganz, ganz schlimm für ihn. Und eines Abends kommt die Mutti zu ihm und sagt, hey, mein geliebter Sohn, also mein Kind, ja, du, ich möchte, dass du mal rausgehst und mir den Besen reinholst, denn da drüben auf der Veranda steht der Besen gleich und ich brauche den jetzt auch, diesen Besen, um hier drin zu fegen. Und dann sagt der kleine Junge, aber Mama, du weißt doch, ich habe Angst im Dunkeln. Ach, du weißt doch, egal wo du bist, Jesus ist bei dir, ja, du brauchst überhaupt gar keine Angst haben. Und der Kleine, voller Angst und Furcht, okay, Jesus ist bei mir, sagt die Mama, und er geht dann raus, hinten zur Tür, die zum Balkon führt, nimmt die Tür, die Klinke, macht ein ganz bisschen den Spalt auf und ruft raus, Jesus, bist du irgendwo da draußen? Wenn ja, dann bring mir bitte den Besen rein. Kinder leben so eine coole Beziehung einfach, ganz frei heraus, ja, Jesus ist bei mir, also ist er doch auch irgendwo. Und er wollte die Beziehung zu Jesus ganz greifbar machen. Und das möchte ich heute auch mit euch machen, die Beziehung zwischen Mann und Frau so richtig greifbar machen. Und bevor wir in unseren Bibeltext gleich einsteigen, möchte ich noch mit euch ein bisschen reflektieren zwischen Adam und Eva zurück zu einem Vers, den ihr bestimmt so oft jetzt gehört habt, aber müsst ihr einfach mal durch, ja? Der steht nämlich in Genesis, aber bevor wir den anschmeißen, möchte ich einfach mal sagen, wie hat Gott die Welt geschaffen? Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle. Wenn nicht, ist nicht schlimm, ihr habt ja mich. Ich reflektiere das jetzt mit euch. Also ich nehme euch rein. Gott allgemein schaffte die Welt. Am Anfang, er machte diese Erdkugel und sagte, es ist gut. Dann als nächstes schaffte er Sonne und Mond, Tag und Nacht. Er sah es und sagte, es ist gut. Und er schaffte immer weiter. Er schaffte dann die Tiere und das Lebewesen, die Wasser und so weiter. Und er sah es und sagte, es ist? Ja, ihr kriegt es hin. Und dann kam er endlich zum Mann. Er schaffte ihn, sah ihn und sagte, Es ist nicht gut. Nicht gut, dass der Mann alleine sei. Und schmeißt mal den Vers ein, er schafft den Mann, sagt, nicht gut, dass der Mann alleine sei. Deswegen möchte ich ihm eine Gehilfin schaffen. Wir schauen uns jetzt einfach mal dieses Wort Gehilfin an. Im Hebräischen, diese Sprache ist ein bisschen vielschichtig. Ja, ich kann jetzt ein bisschen angeben, dass ich ein bisschen Hebräisch kann. Ja, das muss man auch mal tun. Die Hebräer, die denken so viel. Die haben ein Wort und da drin steckt irgendwie 8 Millionen Sachen. Das ist halt einfach bei denen so. Die hören ein Wort und wissen, oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Da sind 80 Geschichten drin. Danke für dieses Wort. So ist in diesem Wort Gehilfin auch drin, dass es Kontrast heißt. Kontrast, schönes Wort, ne? Kontrast ist etwas, was wir in unser Leben irgendwie überall haben und uns begegnet, aber auch ganz schön herausfordernd manchmal ist. Denn Kontrast ist etwas, was zwei Dinge sind und in einem Kontrast zueinander steht. Das heißt, wir haben das eine und das andere und irgendwie vertragen die beiden sich nicht. So wie Wasser und Öl. Kippt die beiden Sachen zusammen, trennen sich die beiden wieder voneinander, weil sie in einem Kontrast zueinander stehen. Das ist halt so geschaffen, das ist irgendwie so. Und so sind auch, wenn wir Männer angucken und Frauen, sehen die irgendwie unterschiedlich meistens aus. Sie ticken auch ein bisschen anders. Die sind irgendwie anders gemacht. Der Mann, dem ist irgendwie immer warm. Die Frau, die friert immer. Schatz, ich habe kalte Füße. Das ist halt irgendwie so, Frauen frieren andauernd. Aber Männer haben halt mehr Muskeln und deswegen ist denen auch irgendwie mal warm. Und warum ist es so? Ja, damit wir die Frauen wärmen können, ja? Das ist so gemacht bestimmt irgendwie. Männer sind, ja, wenn es so um optische Dinge geht, nicht immer ganz so gut. Wisst ihr, ich habe jetzt eine Freundin schon etwas länger und ich sah vorher, mit meinem Optischen und so, das war mir halt einfach nicht so wichtig. Naja, es war mir schon wichtig, aber ich hatte nicht so viel Ahnung. Ich sah aus wie der letzte Lump, ja. Und dann hatte ich meine Freundin und die fing plötzlich an, mich komplett umzukrempeln. Und jetzt habe ich mehr oder weniger gute Kleidung immer ein. Der Grund ist sie. Und wir Männer brauchen einfach ein bisschen Hilfe. Das ist halt einfach so. Die Frauen können halt manche Dinge einfach besser, die wir Männer nicht so gut können. Und damit müssen wir uns einfach abfinden. Und andersrum ist es genauso. Und so ist dieses Kontrastverhältnis. Die eine Sache ist da und die andere dort. Und doch ergänzen wir uns. Denn ohne Kontrast wäre alles so langweilig. Die Doris wird jetzt mal ein Lied anschmeißen in einem Akkord. Ja, wir haben jetzt ein G-Dur oder so und das ist jetzt ein Lied nur mit einem Akkord. Und das klingt einfach wunderschön, oder? Wenn das die ganze Zeit so geht, ein Lied, ein Akkord und wir sind doch immer, überall sind Kontrastfelder und du kannst jetzt, das war mir jetzt traurig genug. Wenn das die ganze Zeit so geht, da fällt mir einfach nichts anderes ein, als traurig zu werden bei dem Lied. Und so ist es auch mit anderen Dingen. Ich bin Fotograf, mit meiner Freundin zusammen fotografieren wir Hochzeiten ganz viel. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wir geschossen haben. Und zwar ist Kontrastverhältnis das Wichtigste überall in Fotos. Kontrast ist das Ding, was irgendwie Fotos Leben bringt. Und das ist jetzt ein Foto ganz ohne Kontrast. Und das ist gerade irgendwie ganz modern. Ich verstehe das nicht, aber die Leute lieben traurige Bilder, glaube ich. Das ist halt gerade ganz, ganz der Trend. Aber ich folge dem Trend nicht. Und jetzt seht ihr mal das nächste Bild mit ein bisschen mehr Kontrast. Und plötzlich ist Leben drin in dem Bild. Und so ist es mit Dingen, dass wir immer einfach, Kontraste sind zwar unterschiedlich und irgendwie schwierig zu kombinieren, aber wenn wir keinen Kontrast haben zwischen Mann und Frau, dann wäre es langweilig, dann könnten wir uns nicht ergänzen und dann wäre dieses Leben nicht da, das wir brauchen. Erstmal schauen wir uns ein paar Sprichworte ein. Wir kennen viele Sprichworte in unserem Leben. Wir Deutschen haben ganz viele Sprichworte, die Amerikaner haben ganz viele, alle Länder haben ganz viele Sprichworte. Und so haben wir auch ein Sprichwort über Beziehungen. Das heißt, eine Beziehung verdoppelt deine Freude und teilt deine Sorgen. Eine Beziehung verdoppelt deine Freude und teilt deine Sorge. Wenn das nicht so ist, solltest du dir spätestens jetzt Gedanken machen. Aber so ist es im Normalfall. Und auch die jüdische Kultur hat ganz, ganz viele Sprichworte, die genau in die Richtung gehen von Beziehungen. Die lieben irgendwie Beziehungen. Wir Deutsche sind ein bisschen kühler, aber früher war alles ein bisschen wärmer. Es ist eine warme Kultur. Die Juden mögen Gemeinschaft. Und so haben sie ein folgendes Sprichwort, das da heißt, ein Mann, der keine Freunde hat, ist wie eine linke Hand, die von der rechten beraubt wird. Ganz tief, ich verstehe es auch nicht, aber wahrscheinlich ist das was ganz Schlaues. Okay, egal. Auf jeden Fall, und es gibt eine tolle Sage in der jüdischen Kultur, die Folgendes besagt. Da war mal ein Mann, der in einem 70-jährigen Schlaf fiel. 70 Jahre schlief er. Ihr dachtet vielleicht, ihr schlaft lange, aber dieser Mann schlief eigentlich deutlich länger. Er wacht plötzlich auf und er kennt niemanden. Und so sind seine allerersten Worte Folgendes. als er diesen Schlaf hinter sich hat. Er wacht auf und sagt, gebt mir Gesellschaft oder gebt mir den Tod. Die Juden sind ganz, ganz beacht darauf gewesen, Beziehung zu haben. Das war ihr oberstes Gebot. Das war immer wieder, Beziehung ist das Allerwichtigste. Diese ganze jüdische Literatur ist also voll von diesen Beziehungsdingern. Und so ist auch die Bibel geprägt von Beziehung. Und es gibt ein ganz wichtiges Buch, das man vielleicht nicht ganz so oft liest, weil es echt traumatisch ist, also richtig, da gehen wir jetzt rein. Das heißt das Buch Prediger, ja? Und der Autor von dem Buch des Predigern war ein sehr, sehr weiser Mann. Man spricht zu, es war der König Salomo, der dieses Buch geschrieben hat. Und er schreibt in diesem Buch über das Thema Beziehung. Und er schreibt darin so viel und sucht nach dem Sinn des Lebens. Und wer auch immer dieses Buch schon mal gelesen hat, merkt ganz schnell, das ist ein richtig ernüchterndes Buch, ja. Denn er schreibt darin über 35 Mal über die Nichtigkeit, ja. Alles ist sinnlos, ja, das Leben ist sinnlos, das ist sinnlos. Er schaut sich wieder um, alles ist sinnlos, meine Güte. Ich glaube, dieser Mann war gerade in einer Midlife-Crisis oder so. Und hinterfragt den Sinn des Lebens. Wieso bin ich hier? Was bezweckt mein Leben überhaupt? Wo gehe ich nach meinem Leben hin? Was soll dieses ganze Leben überhaupt? Es ist doch so sinnlos irgendwie, sagt er. Und immer wieder sehen wir diese Nichtigkeit und diese Sinnlosigkeit in dem Leben. Der kritisiert es so sehr, dass er sagt, hey, da leben so viele Menschen und irgendwie leben die alle nur für sich selbst. Das ist sowas von blöde, dass jeder Mensch für sich selbst lebt. Und plötzlich schreibt er endlich mal etwas Positives in diesem Buch. Ja? Ich weiß, man kann viele positive Sachen rausziehen. Und ich werde ihn jetzt einfach mal vorlesen und ihr hört gut zu. Und so steht er im Prediger 4, Abvers 7 bis 12. Ich sah noch ein weiteres Beispiel der Sinnlosigkeit auf der Welt. Ein Mann, der allein lebte und weder Kind noch Bruder hat und auch keine Freunde und Bekannte. Er arbeitet so viel er kann und will immer noch mehr haben. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir nicht endlich mal Vergnügen? Auch das ist sinnlos und eine Vergeudung von Zeit. Zwei haben es, aber besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer den anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, miteinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Also Salomos Kernaussage ist folgendes. Er sagt, zwei sind besser als einer. Zwei sind besser als einer. Wenn wir das jetzt Ganze beziehen auf Mann und Frau, so sind doch zwei besser als einer. Denn wir haben gerade diese Kontrastverhältnisse aufgeführt. Irgendwie ist doch ein Mann ganz alleine oder eine Frau ganz alleine doch so alleine halt. Und Salomo treibt es auf eine Spitze und sagt, zwei sind besser als einer, sei es Mann und Frau, sei es allgemein, zwei sind immer besser als einer. Er treibt in diesem Ziel, in diesem Text ein Ziel auf. Und das habe ich in 5 Punkte unterteilt. Wir werden jetzt durch diese Punkte gehen und Stück für Stück anschauen, was Salomo uns sagen möchte. Schreibt die Punkte ruhig mit oder schreibt sie in euer Kopf und schaut einfach, was sind die 5 Ziele der Gemeinschaft, die Salomo uns heute sagen möchte. Das erste Ziel ist Gemeinschaft. Und dafür lese ich euch nochmal nur Vers 9 vor, wo steht, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Zwei sind besser als einer. Vorher sagt er, einer ist total sinnlos. Er schaut sich um, sieht einen Mann alleine arbeiten, der nur für sich die ganze Zeit arbeitet und schaut darauf und sagt sich, meine Güte, er hat keine Freunde, er hat keine Familie, er hat keine Kinder, niemanden hat er. Und er arbeitet und arbeitet und gönnt sich noch nicht mal Vergnügen. Wofür arbeitet er überhaupt? Wenn er stirbt, was hat sein Leben ausgemacht? Und das ist Salomos Frage immer wieder, wofür hat er überhaupt gelebt? War sein Leben, wenn er jetzt stirbt, sinnlos oder war es gut? Stellt euch mal euer Leben vor wie ein Museum. ihr seid jetzt am Ende eures Lebens und ihr macht einen Museumsrundgang. Und ihr schaut euch euer Leben an und schaut euren Freunden und allen euer Leben, was ihr alles erreicht habt. Und ihr schaut euch um und sagt, wie dieser eine Mann zum Beispiel, ey, ich habe gearbeitet. Und ich habe eigentlich nur gearbeitet. Ich hatte keine Leute, keine Freunde hatte ich, keine Familie hatte ich, keine Kinder hatte ich, niemanden hatte ich. Und er führt die Leute rum und sagt, eigentlich habe ich nur gearbeitet. Habe ich mir Vergnügen gegönnt? Nö. Und er schaut sich um und schaut weiter und sagt, mein Museum besteht nur aus Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und was hat sie gebracht? Noch nicht mal irgendetwas. Und ich frage euch auch, und schaut mal in eurem Leben rein, wäre es ein guter Museumstag heute? Wäre es ein guter Tag, in euer Museum zu gehen und euren Freunden zu zeigen, für was lebe ich überhaupt? Und das möchte Salomo ausdrücken. Arbeitest du nur für dich selbst und lebst du nur für dich selbst oder sind vielleicht doch zwei besser als einer? Aber wisst ihr, zwei sind auch, und du sagst dir vielleicht, ja, zwei sind gut, aber zwei sind auch schwieriger als einer. Ja, das stimmt, weil plötzlich, wenn man in einer Beziehung ist, da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden, aber es ist meistens immer gut. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch schwieriger, weil man hat plötzlich zwei Meinungen, man hat zwei Leute, die man irgendwie berücksichtigen muss, man hat plötzlich immer einen leeren Geldbeutel, man muss rumgehen und immer denken, ah, ich möchte jetzt gerne da und da, und das ist gerade mein Fall, irgendwo ein Praktikum weiter weg machen, und dann, ja, aber man muss sich ja auch irgendwie, wisst ihr, so... Wisst ihr, was ich meine, ne? Es ist halt irgendwie schwierig, so lange getrennt zu sein. Man hat plötzlich immer zwei Menschen im Kopf. Außer man ist so extrem egoistisch und denkt nur an sich selbst, was es natürlich auch gibt. Aber eigentlich hat man plötzlich auch zwei Geschmäcker. Schatz, ich möchte, und das passiert oft, gerne dieses T-Shirt haben. Nein, das sieht hässlich aus. Okay, okay, du hast recht. Aber ihre Meinung ist wichtiger. Ja. Und plötzlich hat man auch zwei Zeitpläne. Zwei Meinungen, zwei Dinge, die immer wieder auftreten. Man hat plötzlich auch die Möglichkeit, es gibt zwei Wege, Toilettenpapier aufzustellen. Ne? Kennt ihr das? Einmal rollt man das Toilettenpapier so rum ab und einmal rollt man das Toilettenpapier so rum ab. Ja? Und die Frau sagt vielleicht, Schatz, man rollt das Toilettenpapier so rum ab, was übrigens überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn man das so rum abrollt, weil die Toilettenrolle wurde nicht so geschaffen. Okay? Die Toilettenrolle wird so rum abgerollt, okay? Aber es gibt zwei Meinungen und es kommt vielleicht in der einen oder anderen Ehe tatsächlich vor, dass immer wieder die Toilettenrolle andersrum hängt, weil die eine Person das halt so gelernt hat und die andere Person halt so. Und man kommt zusammen und plötzlich ist da diese Toilettenpapier, die Toilettenrolle, die man in zwei verschiedenen Richtungen abrollen kann. Ganz, ganz komisch. Und deswegen, weil der Salomo auch sagt, hey, zwei sind besser als einer, ist auch aus meiner Sicht die Ehe das Allerbeste, was es auf dieser Welt gibt. Und das kann ich sagen, weil ich in keiner Ehe bin. Ja? Also ich habe es ganz einfach gerade. Ich kann sagen, kein Problem, ihr werdet es einfach nur leicht haben, wenn ihr zu zweit seid. Aber das ist natürlich ein Mythos. Oder die Hollywood-Filme gaukeln einem das ja so schön vor. Wenn man einen Partner hat, dann wird es einfach immer nur gut. Aber ihr wisst selbst, dass das leider nicht so stimmt. Schön wär's. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass wir, wenn wir Gemeinschaft anfangen zu leben, es eigentlich besser haben sollten. Und vielleicht sollten wir uns hinterfragen, hey, ich habe Gemeinschaft, aber irgendwie lebe ich doch so, dass ich es nicht besser habe. Ist da vielleicht irgendwas falsch? Denn eine Gemeinschaft funktioniert nur dann, wenn ich mich selbst endlich mal zurückschraube und sage, hey, ich nehme die andere Person ernst in dem, was sie ist und fange an zu geben und gemeinsam zu arbeiten. Wir ziehen uns jetzt eine Ehe rein und schauen einfach mal, wie ist es denn, wenn jetzt beide anfangen und sagen, wir geben nur noch. Wir fangen an zu geben. Ich will nicht empfangen, ich will nicht ausgerichtet sein, nur zu empfangen, sondern ich fange einfach mal an, nur zu geben. Nur zu geben. Wenn das beide tun und beide berücksichtigen, was passiert dann automatisch? Beide empfangen. Denn beide geben. Aber wenn einer anfängt zu sagen, ich möchte empfangen und nicht mehr geben, dann haben wir einen Mangel. Und so viel Mangel in unserer Gesellschaft ist da, einfach weil wir anfangen uns zu schreien, meine Seele ist da und ich möchte endlich mal geliebt werden. Ich möchte endlich mal empfangen. Warum siehst du nur dich? Du machst immer die Probleme, du fängst Streit an, du fängst an, mich fertig zu machen und so weiter. Aber wenn wir endlich mal aufhören würden, uns selbst so ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ich gebe dir einfach. Es tut mir zwar weh und es ist gerade ungerecht und nein, das Toilettenpapier wird so rum abgerollt, einfach zu sagen, du hast recht, ich gebe dir einfach und akzeptiere es mal. Natürlich kann man sich dabei aufreiben und aufbrauchen, Aber wenn beide das leben, so wie es eigentlich sein sollte, und wir uns selbst nicht so ernst nehmen und sagen, hey, der andere ist mir wichtiger als ich selber und ich liebe ihn, so wie ich mich selber liebe, dann können wir anfangen, einfach nur noch zu empfangen, weil wir beide geben. Schönes Prinzip. Das ist Salomos erstes Ziel, die Gemeinschaft. Als nächstes sagt er, zwei sind besser als einer, weil wir automatisch auch produktiver sind. Und wir bleiben in Vers 9, zwei haben es besser als einer allein, zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Denn zwei sind halt besser als einer. Wenn zwei zusammen arbeiten, dann hat man auch wie viel Ertrag? Ja, doppelt so viel. Das ist halt einfach so. Das ist ein ganz normales Prinzip. Man hat zwei Köpfe, die zusammen nachdenken und überlegen. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, zwei Köpfe sind besser als einer. Macht auch Sinn, weil man kann gemeinsam Pläne ausarbeiten, man kann gemeinsam für Ziele arbeiten, man kann gemeinsam an einen Strang ziehen und immer gemeinsam ein Ziel verfolgen. Alleine hat man es so viel schwieriger, Dinge durchzusetzen, als wenn zwei zusammen an einen Strang ziehen und sagen, hey, wir haben es zwar nicht immer leicht, aber wir werden gemeinsam das Ziel verfolgen. Ein Fußballtrainer hat auch mal gesagt, jetzt kommen wir zum Fußball, ich mag übrigens keinen Fußball, aber es ist nicht schlimm, wir werden jetzt dieses Fußball nehmen, dieses Beispiel, und er sagt, es ist leicht, gute Fußballspieler zu bekommen, sagt der Trainer. Der arbeitet wahrscheinlich beim FC Bayern München. Und er sagt, es ist aber schwer, sie dazu zu bekommen, dass sie gut miteinander spielen. Es ist leicht, gute Spieler zu bekommen, aber es ist sowas von schwer, dass sie gut miteinander spielen. Es ist gut, einen Partner zu finden und leicht, du kannst rausgehen und dir einen holen. Rein theoretisch, manchmal ist es auch nicht so leicht, aber du könntest dir einen Partner an deine Seite, irgendeine Beziehung holen, irgendeinen Menschen an deine Seite, du hast ja auch automatisch welche wegen deiner Familie und so weiter. Es ist leicht, in Beziehung zu geraten mit Menschen, aber es ist so schwer, dass man gemeinsam ein Ziel verfolgt und gemeinsam lernt, umzugehen, miteinander zu arbeiten, miteinander zu spielen. Denn es ist Teamwork, was Dreamwork ausmacht. Es ist das Teamwork, was das Dreamwork, also die traumhafte Arbeit, ausmacht. Jetzt kommen wir zu Stabilität. Also Salomo sagt Gemeinschaft, Produktivität und jetzt Stabilität. Vers 10. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt? Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Ihr müsst euch ein bisschen da reinversetzen, okay, wenn man jetzt ein bisschen reißt und hinfällt, das ist nicht so schlimm, außer man crasht mit dem Auto. Aber wisst ihr, vor 3000 Jahren, als der Autor das ungefähr geschrieben hat, brauchte man unbedingt wen, der einen begleitete. Das war sogar oft verordnet, weil der ganze Weg immer schwer war, voller Steine, die Wege waren super lang, man musste sehr lange reisen und es war auch gefährlich. Und wenn einer jetzt hinfällt und sich den Knöchel bricht, dann kommt nicht mal eben, kann man ein bisschen anrufen, dann kommt ein Arzt und so weiter, sondern man liegt da und man stirbt vielleicht sogar, weil einfach keiner da ist, der einen aufhilft. Und so ist es ein ganz einfaches Prinzip, es ein Partner an der Seite, sei es ein Beziehungspartner, sei es ein ganz normaler Mensch, den du einen Freund nennst oder ein Familienmitglied nennst, wenn du ihn an deiner Seite hast, kann er dir Stabilität in deinem Leben bringen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, die Intimität. Und das ist ein Tabuthema, ich weiß, aber wir steigen da ein bisschen rein und Salomo sagt im Vers 11 nämlich Folgendes. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ja, das ist relativ logisch, ne? Aber wieso ist es denn kalt in der Nacht? Ja, wir müssen wieder zurückdenken und sagen, früher reiste man und wir sind noch bei dieser Reise. Und wenn du jetzt schlafen tust, also schläfst, draußen in der Wildnis, ist es super kalt, besonders in der Wüste und so weiter, in dieser ganzen östlichen Kultur, da ist es in der Nacht sowas von mega kalt. Und wenn du da alleine bist und niemanden hast, dann ist das richtig blöd. Dann hast du vielleicht Decken und du musst dir dann richtig viele Decken mitnehmen. Und das ist ein cooles Prinzip, denn je mehr Decken du mitnimmst, desto mehr Last hast du auch. Und wenn du zu zweit aber unterwegs bist, teilst du die Last, hast du vielleicht auch nur eine Decke, weil man kann ja mit Körperwärme sich aneinander reiben ein bisschen und das wird warm. Das ist halt ein natürliches Prinzip und früher haben die Leute das auch gemacht, sogar Männer und Männer, aber natürlich auf ganz normalen Sinne, einfach um warm zu werden. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiges und normales Prinzip. Wenn du möchtest, dass es dir warm ist, dann brauchst du Intimität im Leben. Und wisst ihr, wie schnell in Ehen und Beziehungen etwas dazwischen kommen kann, dass diese Intimität dich beraubt? Und wie viele Ehepaare leben in einer Beziehung, wo sie überhaupt keine Intimität mehr miteinander leben? Einfach nur, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Nur, weil irgendwie ein Streit ist. Und da kann ich euch als Ehepaare mal fragen, wenn ihr einen Streit habt, ja? Nehmt ihr euch dann eine Decke, kuschelt ihr euch zusammen und sagt ihr, ja, jetzt ist schön warm und so. Nein, du sagst, nimm dir eine Decke und verschwinde wahrscheinlich, ja, aus dem Bett. Und so ist es im Leben, wenn wir anfangen, Streit in unsere Beziehung zu lassen. Und die Bibel sagt auch, lasst den Streit nicht weiterwirken, bevor die Sonne untergeht, sondern klär ihn vorher. Klär ihn, bevor die Sonne untergeht und es dir kalt alleine im Bett ist, okay? Klär es und lass die Intimität nicht aufgelöst werden in deiner Beziehung. Denn das bringt Sondiertheit und Spaltung schneller, als man denkt. Und als letzten und fünften Punkt sagt Salomo Folgendes, nachdem er aufzählt: Gemeinschaft, Produktivität, Stabilität, Intimität, sagt er Folgendes. Das Allerwichtigste ist Sicherheit. Denn wenn du all diese Punkte hast, dass du Gemeinschaft hast mit jemandem, dass er dich stärkt an deiner Seite, dass er dich trägt, dass wenn du fällst, er dir aufhilft, dass wenn es dir kalt ist, er dich wärmt, dass wenn du alleine arbeitest, er sagt, ich gebe dir einen Sinn, ich helfe dir bei der Arbeit. Und gemeinsam ihr ein Ziel habt, ein Sinnleben, dann könnt ihr diese Sicherheit in eurem Leben immer mehr fundamentieren. Und wer euch diese Sicherheit raubt, raubt euch auch eure Beziehung. Denn wer kann eine Beziehung leben, ohne Vertrauen zu haben? Wir Menschen leben so schnell in Dingen, wo wir sagen, hey, ich vertraue nur noch mir selbst, ich vertraue dem anderen nicht mehr, ich nehme mich selbst so viel ernster als mein Gegenüber. Und unsere Gemeinschaften sind so schnell an dem Punkt, wo wir sagen, ich selbst bin wichtiger als der andere. Ich muss nach vorne kommen, ich muss gut sein, ich muss schön sein, ich muss in dieser Welt was taugen, ich muss der Beste sein überhaupt und mein Partner, der kommt gleich nach mir. Aber wisst ihr, dieses Prinzip, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst, ist eigentlich auch, kann man genauso umdrehen und sagen, hey, du liebst dich selbst genauso, wie du den anderen liebst. Denn wenn du den anderen nicht liebst, liebst du dich selbst auch nicht, weil du selbst bist kaputt in dir drin. Denn du selbst möchtest nach vorne kommen, du selbst möchtest gut sein, du selbst möchtest der Allerbeste sein, aber du liebst deinen Nächsten überhaupt nicht. Und im ersten Johannesbrief steht geschrieben, wer sagt, ich liebe dich Gott, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Wer sich selbst liebt, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Denn wie kann ich Gott lieben, wenn ich meine Nächsten nicht liebe und mich selbst auch nicht liebe? Wie kann ich eine Beziehung, die gesund ist, führen, wenn sie eigentlich kaputt ist und ich nur an mich selbst denke? Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo es ganz viel um uns selbst geht, diese Postmoderne, ja? Ich selbst möchte etwas erreichen, ich selbst möchte gut sein, ich selbst muss auch gut sein, damit irgendwas in dieser Welt passiert. Und wie schnell vernachlässigen wir unserem Nächsten und sagen, ja, mögen kann ich ihn, aber lieben, das ist mir zu schwer und das muss ich auch gar nicht. Das Erste, was wichtig ist, ist erstmal mich selbst zu lieben, damit ich meinen Nächsten lieben kann. Aber das ist falsch. Denn wir selbst können Gott auch nicht lieben, nur weil wir uns selbst lieben, sondern wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er kommt und sagt, hey, ich liebe dich, so wie du bist, mit all deinen Fehlern. Und du hast viele Fehler. Ich habe viele Fehler. Wir Menschen sind sowas von voll von Fehlern. Und wir können sagen, ja, ich liebe meinen Nächsten erst, wenn er gut genug für mich ist. Und wisst ihr, es geht nicht darum, den Richtigen zu finden, sondern es geht darum, der Richtige zu sein. Es geht nicht darum, den Richtigen zu finden,
sondern es geht darum, der richtige Mensch für den anderen zu sein. Jesus Christus kam nicht auf die Welt, um den richtigen Menschen zu finden, den er liebt und für den er stirbt, sondern er kam auf diese Welt, um zu sagen, du bist genau der Richtige und ich bin der Richtige für dich, weil du es eigentlich nicht bist, weil du es eigentlich nicht wert bist. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich auspeitschen lasse, dass ich mich bespucken lasse, dass ich mich kreuzigen lasse, nur weil ich dich liebe, nur weil du es nicht wert bist, aber eigentlich liebe ich dich, einfach weil du es nicht wert bist. Du hast es nicht verdient, aber ich liebe dich. Und weil wir diese Liebe kennen von Jesus Christus, dass er uns liebt, können wir endlich unser Ego mal zur Seite stellen und sagen, ich sehe Beziehung und ich werde dich lieben, einfach weil du bist. Und ich werde dir geben, einfach weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Und wir Christen, und zieht euch das mal rein, ja? Sorry für das Neudeutsch, aber zieht euch das mal rein. Wenn wir Menschen endlich aufstehen würden und sagen, ey, ich nehme mich selbst nicht mehr so ernst, sondern nimm meinen Nächsten ernster als mich selbst und liebe ihn einfach nur, weil er geliebt werden muss. Einfach weil Jesus sagt, hey, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Einfach nicht, weil er es verdient hat, sondern weil ich es möchte. Und ordnen wir uns Gott unter und sagen, Gott, ich weiß, diese Person ist sowas von unausstehlich. Sie ist von mir aus auch, sagen wir, diese Person hat sogar, ist sogar im Unrecht, ja, und ist sogar richtig schlimm. Aber bist du es selbst nicht auch eigentlich? Ist da nicht dieser Jesus, der gesagt hat, ich liebe dich so viel mehr? Und wenn wir jetzt in Vers 12 reinschauen, sehen wir Folgendes. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, werden den Überfall abwehren. Und jetzt der letzte Teil. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Alles, was Salomo eigentlich in diesem Textabschnitt tut, ist zählen. Er fängt an bei 1, einer ist schlecht. Dann kommt er und sagt, 2 sind besser als einer. Und dann mündet er in Folgendes und sagt, eigentlich, was ich alles vorher gesagt habe, ist zwar schön und gut, aber doch nichtig, denn 3 sind so viel besser als 2. Richtig guter Zähler ist der Salomo, ja? Er sagt, 3 sind besser als 2. Jesus Christus ist die Konstante in eurem Leben, die eure Beziehung nämlich erst zusammenschweißt. Ihr könnt zwar für euch alleine leben und sagen, ja, wir 2 sind gut, aber Jesus Christus, wenn du mit reinkommst, und ihr wisst, diese Kordeln heutzutage werden immer noch genauso zusammengeschnürt und gesagt, hey, 3 Kordeln sind so stark, dass man sogar die Golden Gate Bridge damit in diesem Prinzip baut, weil man diesen Faden annimmt zu spannen. Und ich sage euch, knüpft nicht eine Beziehung, sondern spannt das Seil. Knüpft nicht eine Beziehung, sondern spannt das Seil. Und holt euch Jesus Christus mit ins Boot. Und sagt, Jesus Christus, ich kann zwar nicht alleine, aber du kannst mir das Herz geben, das ich brauche, um meinen Nächsten zu lieben.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.